alle. Ich würde jetzt sehr gerne auch unsere Gäste noch begrüßen, die gerade erst gekommen sind. Herzlich willkommen. Ihr seid, glaube ich, das erste Mal hier.
Ja.
Wo kommt ihr her?
Von
dem Mann. Ach so, Nachbarn. Gut. Schön. Wir machen ein kleines spirituelles Programm heute. Wir haben jetzt gerade aufgehört mit unserer Live-Music und ich werde jetzt einen kleinen Vortrag geben und danach zeigen wir Dias von der Reise zur Ganga-Quelle. Ich habe so Dias aus dem Himalaya mitgebracht, wo ich vor, ja, wann waren wir da? Oktober, ne? Mitte Oktober würde ich sagen. Und dann werden wir euch Yogi-Höhlen und Flüsse und all solche Dinge zeigen. Aber ich werde jetzt mal kurz ein bisschen von unserer Philosophie erzählen. Ich bräuchte vorher noch ein Buch, Kesha, aber vielleicht kannst du das kurz finden. 9. Kanto, 1924. Ich muss mich immer erinnern, wir waren gestern an der Bonner Universität und hatten wirklich ein...
Kann ich ein bisschen lauter sprechen, weil hier hinten hört man nicht mal.
Ja? Gut. Wir waren an der Bonner Universität gestern. Ramachandra, das ist vielleicht für dich interessant, weil du in Duisburg studierst. Wir hatten einen riesen, also einen ziemlich großen Saal voll mit Studenten. Und hatten eine wirklich schöne Diskussion am Ende. Die waren so interessiert, dass wir mussten ja irgendwann mal wegfahren. Aber ich habe noch eine Frage, wir mussten die dann irgendwann mal unterbrechen. Ja, darf ich sehen, habt ihr es bequem? Ja, Sitzkissen ist okay, da sind so tolle Sitzkissen noch für euch. Ist es warm genug für alle? Sitzt ihr gut? Denn eine der Fragen, die da waren, war, was für Leute fühlen sich angezogen zum spirituellen Leben? Und ich sagte das im Grunde genommen als Antwort auf diese Frage, die mir dort gestellt wurde, sagte ich, dass eigentlich jeder in seinem Leben irgendwann einmal einen Ruf verspürt, einen inneren Ruf, dem sagt, er solle eigentlich intensiver und ernsthafter den spirituellen Pfad beschreiten. Also unseren Ruf, der einen zum Aufbruch ruft. Lass das alles stehen, lass diese materialistische Gesellschaft eine materialistische Gesellschaft sein und begebe dich auf einen, ja, ernstzunehmenden spirituellen Pfad. Und ich habe mich erinnert an eine Geschichte aus Arabien. Es war von einem König, der auf seinem Bett lag und mitten in der Nacht Geräusche über dem Dach hörten, sodass er wusste, da war irgendjemand auf dem Dach. Und er rief ganz laut aus: Wer da? Wer da? Die Antwort kam: Ich bin ein Kameltreiber, ich suche nach meinem Kamel. König rief: Du Idiot, Kamele sind doch nicht mitten in der Nacht auf dem Dach. Stimmt bei dir alles? Und die Antwort kam zurück: Du bist selber ein Narr. Wie kannst du nach Selbstverwirklichung suchen auf einem goldenen Bett, auf einem goldenen Kopfkissen? Der König dachte, das war, ja, stimmt eigentlich, Selbstverwirklichung. Aber es ist mir zu verrückt, der da oben war. Und er vergaß das Ganze, bis er am nächsten Morgen eine Audienz im Königssaal gab. Und als er so die Leute empfing und seine Ratschläge erteilte, sah er am Eingangstor eine Unruhe. Bemerkt, dass ein Mann, der so Peitschen über die Brust trug, sich einfach den Weg durch die Menge bahnte und sich vor ihm aufbaute. Es war klar, es war ein Kameltreiber. Und Der Kameltreiber, sehr stattlich gebaut, mit einer sehr selbstsicheren Stimme, fragte unseren König: Wem gehört eigentlich diese Karawanserei? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr dieses Wort kennt, Karawanserei. Das gibt es in der Wüste. Das sind für Kameltreiber, die dort ihre Kamele reintreiben. Treiben. Da gibt es eine Oase und Wasser und Herbergen, wo die schlafen können. Und es ist also eine Unterkunft für eine Karawane, eine Art Herberge. Wem gehört diese Herberge? Und der König protestiert und sagt: Dies ist keine Herberge, das ist ein Palast. Aber der Kameltreiber war nicht zu irritieren. Er sagte: Wer lebte denn hier, bevor du hier gelebt hast? Der König sagte: Ja, mein Vater, der berühmte Ibn Saudi, so ähnlich, also ich kenne jetzt keine guten arabischen Namen, der lebte da. Aha, sagte der Kameltreiber. Und wer lebte vor deinem Vater hier? Na, mein Großvater, der Scheich. Ja, und wer lebte vor deinem Großvater, dem Scheich hier? Na, König so und so. Da sagte der Kameltreiber, er hat fast seine Peitsche genommen, patsch, geschlagen. Das ist mein Punkt. Hier ist ein Kommen und Gehen in diesem Palast. Wie in einer Herberge, wo Kamele für eine Nacht unterkommen und die Treiber unterkommen. So ist das nicht eine Karawanserei, in der du hier lebst. Auch du bist mal gekommen und auch du wirst einmal gehen, genau wie der dein Vater vor dir, der Scheich vor ihm, der König vor ihm. Und er hat den König so darauf hingewiesen, dass alles, was wir in diesem Leben haben, auch die Burschistraße 16, ich glaube, das ist hier, da ist die Burschistraße. Busch, nicht Burschi. Die Buschstraße 15 ist in gewisser Weise eine Karawanserei, eine Durchgangsstation. Und jetzt sind Dara, Mangal Maya und ihr kleiner Sohn da. Sie werden aber weitergehen und dann werden andere Leute da sein. Viele Leute waren schon vor ihm da, viele werden nach ihm kommen. So ist dieses ganze materielle Leben eigentlich nur eine Herberge, so sagte der Kameltreiber. Und wenn du spirituelles Leben willst, dann mach dich jetzt langsam auf die Reise. Gib diese Herberge auf. Denk nicht, du kannst hier für ewig sein. Investier nicht so viel in dein materielles Leben. Der König hatte dann noch ein Erlebnis auf der Jagd. Das war ein drittes Erlebnis und dann ist er auf den Weg gegangen. Das habe ich auch gestern den Leuten gesagt. Jeder denkende Mensch kann irgendwann mal verstehen, dass das materielle Leben nicht ein und alles ist. Dass er aufbrechen muss. Soll ich euch mal ein materielles Leben in Zahlen ausdrücken? Ihr werdet an einem Leben, wenn ihr 80 Jahre alt seid, 19 Kilogramm Schuppen verlieren. Hautschuppen. Ihr werdet 61 Liter Wasserwein und 43.000 Liter Urin verlieren. Ihr werdet Haare anbauen, 950 Kilometer Haare werden euch wachsen. Und wenn ihr nicht im Zölibat lebt, werdet ihr 5.223 Mal Geschlechtsverkehr haben, wobei ihr jedoch nur zweimal richtig verliebt seid. Das sind so die Statistiken über materielles Leben. Ihr werdet so 210 Liter Schweiß produzieren, die irgendwo landen. Und ich könnte jetzt weitermachen, aber ich glaube, ich will euch nicht den Appetit verderben. Das ist so das typische materielle Leben. Aber ist das schon alles? Meint jemand ernsthaft, dass das Leben einfach mit diesen statistischen Zahlen beschrieben werden kann. In unseren Gängen zur Toilette, den Tonnen, die wir so in den Mund hineinstecken werden und die Tonnen, die wir dann hinter uns lassen werden. Nein, ein Mensch, der ernsthaft wird, versteht, ich bin da eine, da ist eine spirituelle Dimension in meinem Leben, die ich kennenlernen muss und die diesem Leben den Sinn geben. Ich möchte jetzt euch einen alten Text vorlesen, der euch ein bisschen ja, inspirieren kann vielleicht oder einfach ja, so eine Dimension geben kann, was spirituelles Leben bedeutet. Es wird hier von einem König gesprochen, Yayati. Nach Yayati sind die Yavanas genannt worden. Die Yavanas ist ein Sanskrit-Ausdruck für die Türken. Die Türken sind Yavanas und die haben sich vom genealogisch, also vom Stammbaum, von diesem Kaiser Yayati kommen sie ab. Sie sehen hier Keshava, dessen Eltern aus der Türkei kommen. Das wäre vielleicht eine Information für die Eltern, die noch interessant wäre. Also hier, dieser Ahnherr der Türken war ein Kaiser, der sich total der Sinnbefriedigung ergab. Aber irgendwann merkte er, dass dieses materielle Leben, wo er die Sinne befriedigte, dem Versuch glich, ein Feuer mit Öl auszulöschen. Die Wünsche der Sinne sind wie ein Feuer, das immer nach uns greift. Du solltest jetzt mal was Gutes essen, du solltest was Gutes, schau dir einen Film an, einen interessanten Film. Der Tasten wünscht sich den sexuellen Austausch, fasst mal was Interessantes an im Leben und so. Die Sinne sind also wie ein Feuer, was nach Nahrung verlangt. Aber ganz gleich, wie viel Nahrung man den Sinnen gibt, man bleibt letztendlich doch enttäuscht im Leben. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr könnt den Versuch machen mit eurer Lieblingszubereitung, sagen wir mal. Erdbeertörtchen mit Sahne. Nicht, ja. Man könnte vielleicht 5 davon essen. Beim 6. kommt man an eine gewisse Schmerzgrenze hin. Beim 7. und 8. wird man deprimiert mit der Nahrung. Also mit der materiellen Sinnbefriedigung. Die Wünsche sind immer da und sie werden immer stärker, aber ganz gleich, wie viel Nahrung man da reingibt, um die Wünsche zu erfüllen, sie werden nicht zufrieden. So, Jayati erkannte das. Das heißt hier, viele Jahre der Sinnbefriedigung freute er. Und er hatte sich völlig an dieses Leben gewöhnt. Doch innerhalb eines Augenblickes sagte er sich für immer davon los. Genau wie ein Vogel aus dem Nest fliegt, sobald seine Flügel gewachsen sind. Prabhupada erklärt hier sehr schön, dass dieser Kaiser von einer Sekunde auf die andere von der Fessel des materiellen Lebens befreit wurde, ist zweifellos erstaunlich. Aber dennoch ist der bildliche Vergleich, der hier gebraucht wird, treffend. Ein kleines Vögeljunge, das in jeder Hinsicht, selbst in Bezug auf das Fressen, auf seinen Vater und seine Mutter angewiesen ist, fliegt ganz plötzlich aus dem Nest, wenn seine Flügel ausgewachsen sind. In ähnlicher Weise wird man sofort aus der Gefangenschaft des bedingten Lebens befreit, wenn man sich der höchsten Persönlichkeit Gottes vorbehaltlos ergibt. Der Herr verspricht das selbst, und im Srimad Bhagavatam wird dies bestätigt. Hier gibt es einen Text, wo verschiedene verschiedene Stämme, oder wie sagt man das, ethnische Gruppen beschrieben werden. Kirata, Hunas sind diejenigen, die aus Deutschland kommen. Andhra, Pulinda, Pulkasha und so weiter und so fort. Yavanas sind auch hier. Und die Kasha-Menschen. Kasha sind diejenigen, die aus Tibet kommen. Die haben die Ramachandra. Bist du aus Kathmandu, Ramachandra? Ja. Aus Kathmandu. Nicht? Also in der Nähe Kathmandu ist 50 Kilometer von der Grenze nach Tibet. Diese Leute können gereinigt werden, wenn sie bei den Geweihten des Herrn Zuflucht suchen. Denn der Herr ist das die höchste Macht. Und ich bete darum, ihm meine achtungsvollen Ehrbietung erweisen zu dürfen. Hier wird also ein interessanter Zusammenhang gemacht. Wenn jemand in seinem materiellen Leben, wo er so ein ganz normales oder unkonventionelles Leben führt, aber trotzdem noch ein materielles Leben führt, wenn er Gemeinschaft pflegt mit Transzendentalisten, Menschen, die den spirituellen Weg schreiten, also langs gehen, kann es sein, dass in dieser Gemeinschaft ein Menschen plötzlich Flügel wachsen und er in der Lage wird, sich aus seinem bedingten Leben zu befreien, genau wie ein Vogeljunges, was plötzlich das Nest verliert, weil die Flügel gewachsen sind. So wird in den spirituellen Schriften immer wieder gesagt, wenn jemand tatsächlich den Aufbruch vom materiellen Leben praktizieren will und tatsächlich sein materialistisches Leben, so seinen privaten Sumpf, zurücklassen will, dann ist es gut, Gemeinschaft mit spirituellen Menschen zu pflegen. Weil in dieser Gemeinschaft plötzlich der Wunsch entsteht, sich auf den, sagen Sie mal, aufzubrechen. Ähnlich wie dieser König, von dem ich euch eben erzählt hatte, der hatte mit diesem Kameltreiber Gemeinschaft, der im Grunde ein spiritueller Mensch war, dem sagte, was machst du denn auf deinem königlichen Bett und suchst nach Selbstverwirklichung? Du wirst nur ein Feuer erleben, das Feuer deiner Begierde, das du niemals zufriedenstellen kannst, wo du letztendlich immer enttäuscht bist. Und dann irgendwann kommt dann der Punkt, wenn man diese Gemeinschaft hat, dass einem plötzlich die Flügel wachsen, wenn ihr so wollt, sein materielles Leben zu verlassen. Das ist sehr wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie uns diese Flügel wachsen können, dass wir aufbrechen können aus einem illusorischen Leben. Ich möchte einmal euch sehr gerne von diesem Prinzip erzählen, am Beispiel meines spirituellen Meisters. Ihr kennt ihn, also die meisten von euch kennen ihn. Die, die ihn nicht kennen, ihr habt da, wenn ihr da nach oben schaut, da über den Torbogen, da ist dieses Bild von, ja genau, von Srila Prabhupada. Nicht? Er beschreibt diese Verbindung mit einem spirituellen Meister und was das bei ihm ausgelöst hat. Er sagt, im letzten Augenblick, etwa 14 Tage vor dem Verscheiden meines spirituellen Lehrers, schrieb er mir einen Brief, in dem er seine Unterweisung wiederholte. Er sagte besonders, dass ich versuchen solle, dieses Krishna-Bewusstsein unter den englisch sprechenden Menschen im Westen zu verbreiten. Nachdem ich diesen Brief bekommen hatte, träumte ich manchmal, dass mein Guru Maharaj mich rief und dass ich das Haus verließ und ihm folgte. Ich träumte so und dachte dann, ich muss mein Haus aufgeben? Mein spiritueller Meister möchte von mir, dass ich mein Haus aufgebe und den Lebensstand der Entsagung annehme? Gleichzeitig dachte ich, das ist schrecklich. Wie kann ich mein Heim verlassen? Meine Frau, meine Kinder. Und dann lacht Prabhupada, das nennt man Maya. Das nennt man Illusion, diese Vorbehalte. Im Grunde wollte ich mein Familienleben nicht aufgeben, doch mein Guru Maharaj brachte mich dazu, es aufzugeben. Indem ich seinen Anweisungen folgte, verließ ich mein Heim, einschließlich ein paar Kindern. Doch jetzt hat mir mein Guru Maharaj so viele nette Kinder auf der ganzen Welt gegeben. Prabhupada bezieht sich darauf, dass er eine Gemeinschaft hat mit so vielen Leuten, die seine Schüler wurden und die in die Tempel zogen und dort das Krishna-Bewusstsein vorantrieben. Wenn man Krishna dient, und das ist eine Schlussfolgerung, ist man also nicht der Verlierer. Das ist meine praktische Erfahrung. ich möchte euch ein bisschen diesen Zusammenhang, materielles Leben aufgeben und den Aufbruch zelebrieren, am Leben von Srila Prabhupada ein bisschen sagen wir mal, darstellen. Es ist klar, dass ich ein gemischtes Publikum habe. Einige von euch sind einfach nur mal interessiert am spirituellen Leben und am Krishna-Bewusstsein, wollen sehen, was sind das für Leute und was machen die. Und andere von euch sind welche, die schon ziemlich weit auf dem Pfad gegangen sind. Aber ich glaube, dass ich beide Gruppen, also diejenigen, die sich einfach nur mal aus ganzer Lebensfreude dafür interessieren, was machen die eigentlich, und auch Leute, die schon weiter sind auf dem Pfad, also schon ernsthafte Schritte gemacht haben. In jedem Fall muss sich jeder von uns, ob wir zu der ersten oder der zweiten oder zu einer Gruppe dazwischen gehören, Gedanken machen, wie wir in unserem Leben Flügel bekommen und sagen wir mal ein materialistisches Leben, so mit seinen Hindernissen und seinen Mauern, die um unser Herz geschlossen sind, die uns unfrei machen, wie wir das aufgeben können und weitergehen können. Der Ruf an uns aufzubrechen hört niemals auf. Der ist auch noch da, wenn man 20 Jahre im spirituellen Leben ist. Denn es ist eine Reise, die das spirituelle Leben, das einen zu einem sehr hohen Ziel bringt, nämlich letztendlich die direkte Gemeinschaft mit Gott. Daher ein wirklich großes Ideal. So, ich werde jetzt mal weitergehen. Srila Prabhupada sagt, dass das Geheimnis für den Erfolg auf dem spirituellen Weg darin besteht, dass man den Auftrag oder sagen wir mal die Instruktion, die Anweisung einer großen Seele zu seinem Leben und seiner Seele macht. Dass man einfach anfängt, Zuflucht zu suchen bei Transzendentalisten, bei Menschen, mit denen eine nähere Gemeinschaft pflegt und dann einfach spirituelle Unterweisung aufführt. Und er sagt, dass 14 Tage bevor sein spiritueller Meister wegging, ein Brief zu Hause ankam, wo er ihm sagte, du solltest in die englisch sprechenden Länder gehen. Nun, zu der damaligen Zeit war das klar, was das bedeutete. Srila Prabhupada, also mein spiritueller Meister, bekam den Auftrag, sein Zuhause zu verlassen und nach New York zu gehen. Also New York suchte er sich aus. Und das war für ihn zunächst einmal ein ganz unbekanntes Land. Srila Prabhupada, als er in New York ankam, sah er, dass es geschneit hatte. Und er hatte noch nie Schnee in Indien gesehen. Und er beschreibt in sein Tagebuch, ich blickte heraus aus dem Fenster, sah, dass alles weiß war und fragte mich, wer hat denn die Häuser weiß angemalt? Also er war völlig, das war total neu für ihn. Er war da nicht auf. Wir können also sagen, er ist wirklich in die Fremde gezogen. Es ist ungefähr so, als würden wir nach Kathmandu reisen, wo Ramachandra herkommt, und dann ins Tibet auswandern. Nicht? Wander ins Tibet aus, fisch die Karte. Das ist ein ganz schöner Jayadev, ins Tibet auswandern. Das hat in sich, diese Sache. Ich glaube, dich könnte man sogar dafür begeistern. So, Srila Prabhupada hat dann später, viel später, einmal eine Vorlesung in Los Angeles gegeben, in seinem Garten, und hat so ein bisschen zurückgeschaut auf sein Leben, hat sich so ein bisschen gewundert, wie er den großen Aufbruch zelebriert hat, von Indien, also. Und er sagte, it is a mystery, es ist ein Geheimnis. Ich war in einer völlig anderen Gegend geboren worden der Welt und bin jetzt nach Amerika gekommen und ich hatte kein Geld, keine Ahnung, wie es in Amerika aussehen würde, ich kannte niemanden hier und jetzt ist plötzlich aus meinen Bemühungen eine gewaltige Bewegung geworden, gewachsen, eine spirituelle Bewegung, die in den ganzen Weltzentren haben. Selbst du, ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, wenn ich das richtig beurteilen kann, nicht? Bist angesprochen worden von diesem spirituellen Ding und lebst jetzt dein Leben irgendwie spirituell. Nicht? Motorrad und spirituelles Leben, das ist die Devise für dich, glaube ich. So, Das ist stark vereinfacht. Ich weiß, dass du noch bestimmt noch andere Sachen auf deinem Planzettel hast. So, na, worum es mir hier geht, ist zu zeigen, wie ein Mensch in einem Lebenskreis und einem Erlebniskreis war, in einer Welt, und dann den Aufbruch gemacht hat und etwas begegnet ist, womit er nicht gerechnet hat. Er hat eine spirituelle Bewegung gegründet. Nicht? Lasst uns kurz einmal die Zeit, die zwischen diesen beiden Ereignissen ist, studieren. Also dem Ausgangspunkt und dann hier das Begründen einer weltweiten Bewegung. Srila Prabhupada hat in der Zeit, als er die Anweisung seines spirituellen Meisters bekam, viele Dinge erlebt. Viele, wie soll ich mich ausdrücken, Wasser, heißes Wasser könnte man also trinken. Also ist schon jemand, der ihn gut. Prabhupada sagt, er hat viele Dinge probiert, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Zum Beispiel versuchte er in Indien mit den Devotees, mit den Indien, die dort lebten, Krishna-Bewusstsein, eine Bewegung auf die Beine zu stellen. Aber er schlug fehl. Er war ein Apotheker. In der Zeit hat er eine Apotheke. Eines Tages war seine Angestellte mit dem ganzen Geld, was dort war und was er brauchte, durchgebrannt. Ich war nicht weiter mutig. Aber dann kam nach 14 Tagen die Nachricht, dass seine ganze Apotheke abgebrannt war. Und es war nicht versichert. Srila Prabhupada hat viele, viele Niederschläge oder Rückschläge erlebt. Und dann irgendwann, als ihm alles genommen war, also wo er wirklich gar nichts mehr hatte, hat er sich erinnert, ich will jetzt nach Amerika aufbrechen. Und ist dann alleine auf ein Schiff gegangen. Er hat irgendwie eine freie Überfahrt gekriegt und ist in dem Dampfer dann von Bombay nach Amerika gefahren, und auf der Überfahrt kriegt er einen Herzinfarkt. Ihm war eigentlich klar, als er da lag auf der Überfahrt, auf dem Schiff, dass er jetzt sterben würde. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das Herz setzt aus und er fühlte sich danach, jetzt, das ist mein Ende, ich werde jetzt sterben, klar. Und in dieser Minute, was blieb ihm übrig? Er betete zu Krishna und sagte, ich habe noch gar nicht richtig meine Mission erfüllt. Könntest du mir nicht noch ein paar Jahre geben, bitte? Und er beschreibt dann, wie Krishna ihm erschienen ist und sagte, gut, wir werden dich also nochmal ins Leben zurückholen. Ich wollte eigentlich wäre deine Zeit jetzt abgelaufen, aber wenn du unbedingt noch irgend so eine Mission erfüllen willst in deinem Leben, gut, dann gebe ich dir noch einige Jahre. Und er kommt dann nach Amerika, und es war nicht einfach für ihn. Er kannte diese Leute nicht. Schließlich, das Einzige, was ihm einfiel, war, er nahm eine kleine Trommel, setzte sich in den Tompkinson Square Park, so ein kleiner Hundepinkelpark, wenn man das so sagt, sorry, das war jetzt nicht ein sehr wilder Ausdruck, also wo die Leute mit ihren Hunden hingehen, ihr wisst schon, also so ein kleiner Park, und setzt sich auf den Rasen hin und singt einfach Hare Krishna. Mal sehen, was passiert. Was passierte war, ein Polizist kam und sagte, Rasen betreten ist verboten. Und er setzte sich dann auf den Teer nieder und sang da weiter. Er hatte keine Ahnung, wie sollte er spirituelles Leben verbreiten in Amerika. Er muss auch dann setzten sich die Leute dann nieder, junge Leute, die alle hauptsächlich mit Drogen beschäftigt waren, nicht LSD und solchen komischen Sachen und die sangen mit und die verklärten ihre Augen und guckten nach oben nicht und einmal kam ein Reporter zu Prabhupada. Prabhupada lebte damals in dem, ein Künstler hat ihm sein Künstleratelier überlassen und er wollte, dieser Reporter wollte Prabhupada interviewen, was machst du? Und er ging also erstmal durch so vielleicht 50 junge Leute saßen da in dem Apartment mit Augen so geschlossen und keiner nahm ihn wahr von diesen Leuten. Er ging dann nach hinten und sah Prabhupada und fragte ihn, was machen diese Leute denn da? Prabhupada sagte, ich weiß auch nicht. Das waren so die ersten Devotees. Ich weiß auch nicht. Sie sind mir fremd, die Amerikaner. Waren die jungen Leute, ihr kennt vielleicht diese Zeit aus Berichten, in der Vergangenheit, das war die Counterculture, eine Kultur, die sich gegen das Establishment wendete und die damals an Bewusstseinserweiterung gedenkten und das hauptsächlich eben mit dieser Psychedelic Drugs, psychedelischen Drogen gemacht haben. Und Prabhupada fühlte sich sehr unwohl darüber, war darunter in dieser Gemeinschaft. Was sind das für Leute, was machen die? Die haben kein. Die denken, dass sie spirituelles Leben durch materielle Dinge erreichen können, durch so Chemikalien, die sie schlucken. Und aber langsam wurde dann daraus eine weltweite Bewegung, die durchaus ernst zu nehmen ist, mit Menschen, die sich ernst bemühen, die Heiligen Schriften zu studieren, die ihr Leben danach einzurichten und ihr Bewusstsein zu erweitern. Und der Prabhupada sagt hier, es ist ein Mysterium. Ich weiß nicht, wie das geschah. Das ist ein Erfolg wurde, diese Bewegung. Schauen wir weiter. Das Mysterium ist im Grunde, hat er dann zu einem anderen Zeitpunkt erklärt. Er hat gesagt, ich habe mich einfach fixiert auf die Anweisung meines eigenen spirituellen Meisters. Ich habe das einfach getan, mit großem Vertrauen. Das ist ein ganz bedeutsamer Punkt. Vielleicht kennt ihr das auch. Die Gedanken reden ja ständig zu uns. Unser Geist ist ja wie so ein Nachbar, der also ständig schwätzt mit uns. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Ich lebte in Hamburg, bevor ich zum spirituellen Leben kam. Und wir hatten eine Nachbarin, Frau Dimter hieß sie. Und Frau Dimter, wenn die aufstand, dann ging es los. Sie schwatzte. Beim Essen schwatzte sie, weil sie registrierte jeden Wagen, der bei uns ankam und merkte sich das Nummernschild und schwätzte von morgens bis abends. Auch jetzt, wenn ich komme, wenn ich meine Eltern besuche, dann ist Frau Dimter noch immer am Fenster. Aber jetzt sitzt sie in einem Rollstuhl, denn sie wird sehr alt, nicht? Und registriert alles. Könnt ihr euch Frau Dimter einmal zeigen. Die Schwatztante aus Hamburg. Und so ist im Grunde genommen unser Geist. Der schwätzt immer. Wie findest du das? Das ist doch gut. Das ist doch schlecht. Mach doch lieber das. Wir haben Frau Dimter mitten auf unserer Schulter. Frau Dimter ist in unserem Schädel drin. Sie ist überall. Es ist der materielle Geist, der ständig redet. Und selbst wenn man schläft, redet der Geist weiter in Träumen. Ach, damals, ach so, und gestern, so. Und so. Er ist ständig am Schwätzen, dieser materielle Geist. Das war jetzt eine etwas bildhafte Illustration. Philosophisch sagt man, dass der Geist oszilliert, also hin und her geht zwischen zwei Funktionen. Der Anhaftung, dem Festklammern, das mache ich gerne, und der Ablehnung. Das gefällt mir nicht, das muss ich vermeiden. Der Geist geht ständig zwischen Sankalpa im Sanskrit und Vikalpa hin und her. Ist es nicht, Ramachandra?
Ja.
Ständig, er schweigt nicht. Dieser Geist, so heißt es, wird auch, wenn wir den physischen Körper verlassen, zur Zeit, zum Zeitpunkt des Todes, entsprechend des Inhaltes, der in ihm drin ist, uns zu unserer nächsten Geburt führen. Und, Yang Yang Vapis Manam Havan, sagt Krishna im Gebieter, wo auch immer dein Geist drauf gerichtet ist, was Frau Dinter für ein Programm hat, nicht, dort wirst du mit großer Sicherheit hingehen. Mit großer Sicherheit. Im spirituellen Leben versucht man, Frau Dinter ein bisschen zum Schweigen zu bringen. Das heißt, man nimmt ein anderes Lebensprogramm auf, als diese ständige Ablehnung und als Anziehung und Ablehnung. Ich habe heute mit Uwe gesprochen. Uwe verteilt Bücher und hat mir Vertrauen offenbart, dass es manchmal schwierig ist, Bücher zu verteilen. Ne? Man ist manchmal, die Leute sprechen ja, sind manchmal so komisch und abweisend und so misstrauisch und so verklemmt, dass man sie gar nicht ansprechen kann. Nicht? Und dann sagt einem natürlich Frau Dinter dort oben, der Geist, mach das bloß nicht. Warum bist du hier in Bochum und verteilst Bücher? Bist doch nicht doof. Mach was anderes. Streck dich auf ein Bett mit einem geeigneten Kopfkissen aus. Nicht? Und so geht der Geist dann. So ist das spirituelle Leben bedeutet, dass man den Geist, der ständig immer reagiert, der auf das Wetter der Umstände, dass man da nicht mehr den Geist folgt, den Gedanken folgt, also den Mind, sondern dass man ein anderes Programm reintut. Und da sollte man einfach die Unterweisung eines spirituellen, höher stehenden Menschen befolgen, der Krishna sehr lieb ist, der mit Krishna verbunden ist. Und Prabhupada sagt das von sich. Er sagt, mein Erfolg, dass ich eine weltweite Bewegung begründet habe, ein einzelner Mensch, nicht, ich kann es selber nicht glauben, sagt er, das liegt daran, dass ich einfach den Unterweisungen meines spirituellen Meisters gefolgt bin. Wenn ihr den Aufbruch wünscht, und hier mache ich, runde ich das jetzt ab und wir kommen zum Schluss, wenn ihr den Aufbruch in eurem Leben sucht, nützt es nichts, wenn ihr einfach nur euer Haus verlässt, eure Familie verlässt, Deutschland verlässt. Ich habe gehört, dass ungefähr 78% aller Deutschen einmal in ihrem Leben ernsthaft erwägen, aus diesem Gefängnis namens Deutschland herauszukommen. 78% und genau 8% schaffen es. Aber es nützt nichts, wenn du einfach deinen Umstand, den du als nicht so förderlich für deine spirituelle Entwicklung erkannt hast, wenn du den einfach verlässt und dann woanders hingehst. Denn du schleppst die gleichen Mechaniken mit dir mit. Ich werde euch gleich die Dias zeigen und einen Yogi vorstellen, Prasanna, mit dem ich einen sehr tiefen Kontakt hatte. Und der sagte mir, du, ich sitze hier im Himalaya, meine Begleiter sind Bären und Adler und Füchse. Ich habe die Zivilisation hintergelassen, mich gelassen. Aber die Zivilisation ist mir gefolgt. Sitzt genau hier oben. Hatte Frau Dinter mitgenommen. Das ist noch immer in mir drin. Deswegen ist wirkliches spirituelles Leben nicht eine äußere Angelegenheit, wo man vielleicht sich äußerlich anders kleidet, dass man in einem Tempel lebt oder so weiter. Wirkliches spirituelles Leben fängt hier an, im Herzen, wo man einfach die Bedingtheiten, die Anhaftung, das falsche Ego, die materiellen Wünsche und so weiter transformiert und verändert. Das heißt, dass jeder Mensch von vier Mauern umgeben ist. Das erste ist Avidya, die Unwissenheit über das eigene spirituelle Selbst und über Gott. Die nächste Mauer heißt Asmita, das heißt falsches Ego. Die dritte Mauer ist Raga, das heißt starke materielle Wünsche. Die vierte Mauer heißt Dvesha, Abneigung. Und die fünfte Mauer ist tief sitzende Unsicherheit. Tief sitzende Unsicherheit, die sich daraus ergibt, dass man völlig seine spirituelle Identität und sein spirituelles Leben aufgegeben hat und hier einfach wie ein Clown auf dem Faschingsmarkt eine Rolle spielt. Eine falsche Identifikation. So, wenn man aus diesem Gefängnis herauskommen möchte, ist es ganz wichtig, nicht den Geist zu befolgen, also seinen Gedanken und seine Spekulation und dem ganzen materiellen Programm, sondern es hilft einfach Gemeinschaft zu, also eine spirituelle Mission, das heißt die Unterweisung einer großen Seele zu befolgen, zu lernen und das dann auszuüben. Und dazu ist nur eines wichtig, wir müssen einfach wiederholt über das spirituelle Thema hören. Dann wirkt das schon. Gut, hier habe ich jetzt so ein bisschen was erzählt. Ich hoffe, dass es inspirierend war und dass ihr euch angesprochen fühlt und auch selber schaut in eurem spirituellen Leben. Ich möchte euch sagen, wie ich selber damit umgehe, in meinem spirituellen Leben. Ich lese sehr viel in den Büchern von Srila Prabhupada. Heute habe ich etwas entdeckt, was sehr wichtig ist für Sascha und Keshava. Einen total nektarhaften Körper wollte ich auch geben, habe ich mir rausgesucht. Und ich mache es denn so, ich lese diese Dinge in den spirituellen Schriften und handle dann danach und sehe plötzlich, wie sich mein ganzes Leben verändert. Weil es ist, diese Vani oder die spirituellen Unterweisungen sind halt gesättigt mit Spirit, erfüllt, können wir sagen, mit spirituellem Wissen, was ich nicht selber produzieren kann. Das ist etwas, was außerhalb von mir kommt. Und was sozusagen wie so ein Guiding Light ist, ein Lichtstrahl, der einen so den Weg klar macht, den man machen soll. Das brauchen wir. Wir brauchen ein bisschen Erleuchtung. Haribol. Bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Licht sozusagen. Und das muss von außerhalb kommen, von außerhalb des Geistes. Schön. Hier sehe ich schon die Notizen von meinem nächsten Vortrag, den ich bei Jayadev gebe. Bei dir heißt der Vortrag die Quellen spiritueller Kraft. Für morgen. Sehe ich gerade, hier ist dein Zettel Jayadev. Steht. Ja, nun bin ich ja gespannt, ob ihr irgendwelche Fragen habt zu diesen Themen. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Anwendung von diesem, sind einfache Themen, aber ich meine, die Anwendung ist ja immer nicht so einfach. Nicht, Sascha, wie, ja, bitte?
Du hattest gesagt, dass die materiellen Umstände, dass das nicht so wichtig, oder nicht so primär wichtig ist, das zu ändern, um diesen Aufbruch im spirituellen Leben zu schaffen, und das ist im Herzen anwendet.
Ja, ja.
Aber es ist doch auch hilfreich, auch äußerlich, auch was ein bisschen zu verändern, damit es einem leichter fällt, diesen innerlichen Aufbruch überhaupt zu schaffen.
Ja. Das ist so eine Wechselbeziehung. Wenn du immer in den gleichen Umständen bist und immer die gleichen, sagen wir mal, ablenkenden Umstände hast, ist natürlich wesentlich schwieriger. Zum Beispiel zum Chanten des Hare Krishna Mahamantra werden drei äußere Hilfen gegeben. Um sich richtig zu vertiefen in das Mantra, solltest du als erstes einen störungsfreien Ort aufsuchen. Das ist mir heute bei Bir Krishna aufgefallen. Du hast erstmal überall gechantet und dann hast du dir noch einen störungsfreien Ort aufsuchen. Dann sollte man in die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft von spirituellen Menschen chanten, das ist sehr gut. Und dann gibt es noch ein drittes. Man sollte voller Enthusiasmus chanten. Das ist was Inneres. Aber stimmt, nur äußere Dinge können einem helfen. Doch der Hauptpunkt ist, dass die innere Transformation stattfindet. Da waren mal zwei Mönche, die gingen auf eine Pilgerreise und kamen an einen Fluss, wo eine wunderschöne Frau stand, die den Wunsch hatte, über den Fluss zu warten. Aber da waren so, das war so eine Dämmerung und da waren so viele Männer, die sie nicht kannte und sie hätte dann den Sari so hochziehen müssen und wer weiß, vielleicht wäre da irgend so ein Lüstling auf krumme Gedanken gekommen und sie stand da unsicher, was sie tun sollte. Und sah sie die beiden Mönche und sagte zu dem einen Mönch, kann mich einer von euch rübertragen? Und der war so ein älterer, ein knochiger, der gab vor, sie überhaupt nicht zu sehen, denn sie war sehr schön, unter Umständen eine Ablenkung für sie. Und der junge Mönch sagte einfach, ja komm, Huckepack, und trug sie so rüber. Nicht? Und hieß sie dann am Ende des Flusses ab und die beiden gingen dann weiter, die beiden Mönche. 5 Stunden schwiegen sie. Nach 5 Stunden sagte der alte Mönch zu den Jungen, du Schweinchen, du hast eine Frau Haut an Haut gehabt, du sollst ein Mönch sein, der ins Zölibat geht. Du hast sie getragen. Da sagte der junge Mönch zu dem alten Mönch, ich habe sie nur für 5 Minuten getragen, aber du trägst sie jetzt schon 5 Stunden mit dir. 5 Stunden schon. Also es ist eine innere Angelegenheit, nicht eine äußere Angelegenheit. Ein guter Punkt, ne Jubel?
Ja.
Na, darum. Eine innere Sache. Aber ihr habt, also du hast recht, Sascha, bestimmte Umstände sind einfach nicht förderlich. Zum Beispiel für jemanden, der einen großen, wirklichen Aufbruch macht, wird gesagt, dass die Gemeinschaft mit Materialisten, die ist sehr, sehr schlecht, die sollte man aufgeben. Wenn du richtig so Erzmaterialisten, die nur so nach Geld, nach einfach Sex und so weiter Ausschau halten, das kann man sich nicht spirituell entwickeln, wenn man zu in Gemeinschaft mit ihm hat. Es sei denn, du bist sehr fortgeschritten und kannst die erheben. Auch gibt es diesen tollen Brahmachari Ashram, wo wir einfach unter Brahmacharis hauptsächlich unsere Gemeinschaft pflegen, um inspiriert zu werden. Ein paar äußere Umstände sind sehr, sehr wichtig. Jaideep, hast du ein Thema, eine Frage? Ja, zu diesem Thema oder zu einem anderen Thema, was dich gerade interessiert? Ja, aha. Wir sehen uns ja dann.
Ja, ja.
Übernachtest du eigentlich hier, oder?
Nein, ich fahre hier nach
Hause. Ja, gut. Haben wir noch unsere Gäste vielleicht da? Etwas zu? Nicht im Augenblick? Gut. Ich kann mir vorstellen, so ein erster Besuch mit so Leuten, die so ganz anders leben. Das erste Mal, ja, als würdet ihr jetzt, hättet ihr eine Reise nach Tibet gemacht und seid ihr so unter Tibetanern und muss jetzt mal sehen, wie man so sich. Aber ihr macht das ganz gut. Ja, bitte, ich habe, glaube ich, eine Meldung hinten gesehen. Ja, wie ist dein Name bitte nochmal? Frank, genau, Frank. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, du warst auch vorher so revolutionär eingestellt, nicht? Und kennst du so ein bisschen so die Ablehnung. Viele von uns hatten, oh ja, ich muss dir sagen, es war für mich auch ein großes Thema. War so revolutionär, ich habe an den Studentenunruhen teilgenommen, nicht? Und da ging ich mit Steinen durch die Straße und warfen Steine in die Fenster von dem Axel Springer Haus, weil sie dachten, der Springer und seine Bildzeitung würden einfach die Meinung zu sehr manipulieren. Und da waren wir überhaupt nicht mit einverstanden. Das war gegen uns, gegen den Strich. Da waren wir ganz ablehnend. Und so habe ich immer wieder gesehen, dass ich aus diesem etwas gesellschaftsverändernden Milieu gekommen bin. Und ja, es ist einfach so, Anziehung und Ablehnung haben genau das Gleiche in deinem Herzen. Wenn du angehaftet bist, hast du etwas im Herzen, an das du immer denkst. Und wenn du voller Ablehnung bist, hast du genau das Gleiche im Herzen. Kennt ihr das, wenn einem jemand wirklich auf die Nerven geht? Dann kommt man, der Geist geht dann so, wenn man den schon gehen sieht. Oder wenn man den nur sprechen hört, dann geht, als wäre man beim Zahnarzt, geht dann die Reaktion los. Es geht einem dermaßen auf den Nerven. Nicht? Aber man beschäftigt, man ist total gefangen von dieser Ablehnung. Das nimmt eigentlich, lässt ein, du gibst, wenn du voller Ablehnung bist, diese Person, die du nicht machst, den wertvollsten Platz in deinem Leben, nämlich dein eigenes Herz. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Wenn man so voller Ablehnung ist, dann denkt man immer nur an diesen einen nervigen Typus. Nicht? Und ist da ganz drin. Wie man damit umgeht, ist, man muss einfach den Geist auf was anderes richten. Im 11. Kanto wird gesagt, man sollte so sein wie die Erde. Die Erde lässt also jeden über sich gehen. Den Politiker, den Mörder, den Schickimicki-Menschen, den Bettler, den Aristokraten, und den, so sollte auch ein spiritueller Mensch von der Erde lernen. Aber wie kann man das machen? Wie du tolerant sein kannst gegen Leute, die dir auf den Nerv gehen. Du kannst einfach verstehen, jeder handelt entsprechend der Führung der Überseele von Paramatma, oder um es nicht so ganz so spirituell und philosophisch auszudrücken, jeder handelt nach einem bestimmten Programm, was er erfüllen muss. Dem bleibt gar keine andere Wahl. Wenn jetzt zum Beispiel in einer Ehe, wenn der Mann da sitzt und sich aufregt, weil die Frau ihm nicht einen Zahnstocher auf den Teller gelegt hat, ne? Dann kann die Frau verstehen, mein Mann ist ein bisschen eng im Kopf. Er wird so aggressiv, weil er so an seine kleine Welt angehaftet ist. Ich glaube, du hast keine Kinder, oder? Wenn du Kinder hast, lernst du das. Wenn das Baby plötzlich anfängt zu schreien, das ist natürlich rein akustisch nicht so angenehm. Aber du kannst verstehen, dem Baby bleibt nichts anderes übrig. Es ist ja ein Baby. Ich glaube, du bist deine Mama nicht. Und ist das deine Tochter?
Nein, das ist nicht. Aber ja.
Gut, dann weiß man das. Du musst mal einfach sagen, ja. Das ist jetzt das Programm, das ist jetzt das Baby. So, dem bleibt keine andere Wahl. Und wenn du diese Sicht, aber gleichzeitig solltest du verstehen, es ist eine spirituelle Seele, der nur in diesem bestimmten karmischen Programm jetzt drin steht. Und mit dieser Sicht kannst du Samadarshina haben, mit gleichen Augen sehen. Also so, wenn man das lernen kann, die Menschen mit gleichen Augen zu sehen, nicht immer nur Freund und Feind und den mache ich und den mache ich nicht, sondern einfach sehen kann, das sind alles spirituelle Seelen, dann führst du ein friedliches Leben. Das heißt, wohin auch immer du gehst, wirst du glücklich. Auch wenn sich jemand verhält, auf eine Weise verstehst du, ja, interessant, dieses Programm. Ganz neuartig für mich. aber du bist nicht sehr gestört, denn du weißt, es ist eine spirituelle Seele. Und ich kann dir eins garantieren, Frank, wenn angenommen, du könntest es wäre möglich, dass du aus diesem Körper, dem Frank-Körper und aus diesem Geist, also deiner persönlichen Brille herauskommt und dich einen Tag einmal erlebst aus der Perspektive eines anderen, die würden Sachen auffallen, wo du merkst, auch ich bin eine bedingte Seele. Habt ihr euch das schon mal gewünscht? Einmal für einen Tag. Sehen wir, unsere Frau Dimter, also unser Geist sagt ja immer, du bist okay, Frank. Du meinst es gut. Du bist eigentlich ein verkanntes Genie. Wenn man es jetzt mal ganz, ganz praktisch auf den Punkt bringt. Wir haben ja diese Stimme in uns, die uns immer lobt. Du bist eigentlich toll. Also eigentlich. Jayadev hat darüber mal ein fantastisches Theaterstück gespielt, nicht? Im Grunde eigne ich mich zum Philosophieren oder wie das geht. Ne? Willst du morgen Abend spielen? Ist nicht vorgesehen?
Ein
Theater. Ja, gut. Ja. Gut, habt ihr sonst noch irgendetwas? Sonst machen wir eine kleine Pause. Dann sehen wir die dann. Gut, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Bitte nehmt aber was mit. Ich fasse es nochmal zusammen. Nehmt euch ein spirituelles Programm und zelebriert den Aufbruch. Das ist sehr, sehr wichtig. Hare Krishna. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause, würde ich vorschlagen. In der Zeit baut sich die Karte. Ist schon aufgebaut.